SWR 2 Forum.
Heute zwischen Mutterstolz und Fremdenhass. Gibt es einen neuen rechten Feminismus? Am Mikrofon ist Doris Maul. Schon seit einiger Zeit treten konservative Feministinnen in der Öffentlichkeit auf, die sich zur traditionellen Familie und zum Muttersein bekennen und jede Form von Frauenquote und Geschlechtergerechtigkeit ablehnen. Aber gerade im Umfeld rechtspopulistischer Strömungen mischt sich der Einsatz für die klassischen Geschlechterrollen immer häufiger mit rassistischen Ressentiments. Nicht die patriarchale Gesellschaft ist das Feindbild dieser neuen Feministinnen, sondern der arabische Mann. Statt MeToo lautet eines ihrer Schlagworte auf Twitter Hashtag 120 Dezibel. Das steht für Alarmgeräte, die manche Frauen bei sich tragen, aus Angst vor männlichen Übergriffen, vor allem durch Ausländer. Wie viel Fremdenfeindlichkeit steckt in den Bewegungen und Initiativen, die von den Medien unter der Überschrift rechter Feminismus zusammengefasst werden? Für wen sind sie attraktiv? Und ist ein Feminismus ohne Anspruch auf die Emanzipation der Frau überhaupt möglich? Darüber diskutieren heute im SWR2-Forum Professor Dr. Paula Irene Willer. Sie ist Professorin für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Andrea Röpke, Journalistin und eine der bekanntesten Rechtsextremismusforscherinnen in Deutschland. Und Jagoda Marinic, Publizistin und Schriftstellerin. Frau Marinic, wenn Ali Schwarzer sagt, dass Migranten und Flüchtlinge aus dem islamischen Kulturkreis nicht nur ihren traditionellen Sexismus im Gepäck haben, sondern auch den Antisemitismus, macht sie das zu einer rechten Feministin?
Ich weiß nicht, ob es das alleine ist, und es macht auf jeden Fall für mich eine Schwierigkeit aus in dieser Form, in der sie pauschalisiert. Also es war ja direkt, als wir die Ereignisse in Köln hatten, die das Land ohnehin in Aufregung gebracht haben, war plötzlich ein Diskurs da, von dem man meinte, das wie Köln, das müssen wir jetzt tagtäglich verhindern, und solche Horrorszenarien blühen uns mit den Männern, die jetzt eingewandert sind. Man negiert dabei, dass genauso wie unter uns es Männer gibt, die Übergriffe machen, und vielleicht negiert man damit auch, dass es spezifische Probleme gibt unter dieser Gruppe, aber man kann nicht sozusagen von dieser Gruppe auf alles schließen, und das hat Alice Schwarzer schon gemacht, mit einem Zungenschlag, der durchaus befremdlich war.
Frau Röpke, es ist ja schon seit längerer Zeit eine gewisse Unschärfe des Rechts-Links-Schemas zu beobachten. Also konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextrem, das verschwimmt gewissermaßen ineinander. Wo verläuft da für Sie jeweils die Grenze?
Das ist sehr schwierig. Also ich glaube, ich würde Ihnen als erstes erstmal insgesamt widersprechen. Also für mich gibt es keinen Feminismus von rechts. Ich lehne diese Begrifflichkeit ab. Wir haben gerade vom rechten Milieu, sprich also auch aus den Reihen der AfD bis hin zu den Extremrechten, tatsächlich immer noch das biologistische, reaktionäre, traditionelle Bild der Unterdrückung der Frau. Da kann man nicht vom Feminismus reden. Also prinzipiell erstmal grundsätzlich eine Ablehnung des Begriffs rechter Feminismus.
Aber dann muss ich natürlich gleich fragen, was schlagen Sie stattdessen vor?
Ich würde diesen Begriff tatsächlich so annehmen, wie er auch zu begreifen ist, dass er wirklich auch für Antirassismus steht, für die Gleichheit der Menschen. Und ich würde mich nicht darauf einlassen, wenn Rechte tatsächlich diesen Begriff benutzen, und sie tun es ja gar nicht. Wirklich, sie kokettieren damit, sie spielen damit. Also ich glaube, das ist eine Kokettierung damit, es ist eine Diskurserweiterung. Aber wir müssen darauf beharren, wie dieser Begriff tatsächlich zu verstehen ist.
Frau Willer, was sagen Sie? Sind Sie bereit, den Begriff rechten Feminismus zu verwenden? Ist das für Sie ein zutreffender Terminus?
Also ich näher mich dem Ganzen wesentlich erstmal forschend, soziologisch beobachten. Und das stimmt, es gibt ein Kokettieren damit. Aber eigentlich ist das nicht der Begriff, der dort verwendet wird. Von daher macht der Begriff empirisch nicht viel Sinn. Das wäre meine Begründung, eher auf Distanz zu gehen zu so einem Begriff. Aber ich würde es andererseits nicht pauschal aus politischen Gründen ablehnen, davon zu sprechen. Ich glaube schon, dass es einen rechten Feminismus sozusagen geben kann, also dass es möglich wäre, dass Menschen sich so positionieren, aber faktisch tun das ganz wenige und vielleicht ja auch aus guten und richtigen Gründen. Es gibt vielleicht einzelne frauenpolitische oder auch zum Teil feministische Positionen in diesem völkisch-rassistischen, nationalistischen Spektrum, über die sollten wir dann auch reden, aber tatsächlich rechter Feminismus ist etwas, was in dieser Kombination gar nicht so relevant ist.
Also das ist eher so ein Etikett, das die Medien draufgeklebt haben.
Ja.
Ich würde das nicht ganz so einseitig sehen wollen. Und zwar allein deswegen, weil es natürlich Figuren gibt. Man kann sagen, das ist kokett. Aber es gibt eine Birgit Kelle, die das in großen Foren von Talkshows bis zu großen Tageszeitungen für sich beansprucht und bestimmte Thesen aufstellt, denen sehr viele Frauen folgen. Mhm. Und für mich ist dann tatsächlich eher spannend, was ist das, was diese Frauen propagieren, das doch genau. viele andere Frauen ja, reizt.
Genau, das wollen wir uns jetzt auch im Einzelnen mal anschauen. Ich habe ja zu Beginn diese Initiative Hashtag 120 Dezibel auf Facebook erwähnt. Daneben gibt es ja noch andere, radikal feminin oder auch identitäre Mädels und Frauen. Und wenn man jetzt nur mal dieses Erkennungsvideo der Initiative Hashtag 120 Dezibel nimmt, da werden junge Frauen gezeigt, die nacheinander sagen, mein Name ist Mia, mein Name ist Maria, mein Name ist Ebba, ich wurde in Kandel erstochen, ich wurde in Malmö vergewaltigt, wir sind hier nicht sicher, weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu schützen. Frau Wieler, wer sind denn diejenigen, die da mit dem Anspruch der wahre Aufschrei für die Sicherheit der Frauen und gegen Migranten polemisieren?
Na, wer sie im Allgemeinen sind, das kann man gar nicht so genau eingrenzen oder so sagen. In diesem Video konkret sind es Aktivistinnen, Frauen, zum Teil aus dem eher Spektrum der identitären Bewegung, die also da reklamieren, die wahren Frauenrechte zu verteidigen gegen diejenigen, die sie bedrohen, den Fremden, in Anführungszeichen Männern, und die sich also ein wichtiges, ernsthaftes und sehr legitimes Anliegen, nämlich die Auseinandersetzung mit dem, was wir sexualisierte Gewalt nennen, das aber vereinnahmen und verzerren und sehr falsch, auch empirisch sehr falsch sozusagen, nur fokussieren auf die Straftaten, die Übergriffe, die Gewalttaten, die von fremden, nicht deutschen oder jeweils nicht einheimischen Männern ausgehen. Und das ist natürlich empirisch ziemlicher Unsinn und es ist auch eine entsprechende ideologische Kaperung sozusagen oder Entführung dieser Thematik sexualisierter Gewalt, die, das will ich betonen, schon insgesamt eine sehr legitime und richtige ist.
Also eine ideologische Kaperung, haben Sie gesagt. Und da werden ja auch feministische Narrative gewissermaßen bedient. Also Gewalt sichtbar machen, Schweigen brechen. Ja. Ein Feminismus von rechts außen, Frau Marinitsch.
Ja, ein Feminismus von rechts außen klingt mir wieder zu feministisch. Da möchte ich den Feminismus dagegen verteidigen. Ich habe von dem Begriff sexismuskritischer Nationalismus gehört und ich finde den eigentlich nicht unpassend. Denn manches von dem, was da angeprangert wird, nicht in diese Ideologie und nicht in diese absurden Radikalität. Natürlich muss man erstmal darauf hinweisen, dass ein Großteil der sexuellen Gewalt in Familien und freundschaftlichen Milieus stattfindet. Das heißt, dass es Menschen sind, die Täter sind, vor denen man eine viel größere Hemmschwelle hat, überhaupt sie anzuzeigen. Und das fällt alles unter den Tisch, während jede Tat, die quasi von Migranten begangen wird, benutzt wird, um hier eine Verallgemeinerung zu vollziehen. Dennoch schaffen sie es immer wieder, den Punkt in eine Wunde zu legen, und das ist natürlich die Angst. Verändert sich der öffentliche Raum? Wie verändert sich der öffentliche Raum? Es gibt Menschen, die gekommen sind aus einer anderen Kultur. Wir haben in anderen Ländern Gangrapes, wir haben verstärkte Gruppengewalt gegen Frauen. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch solche Probleme zu besprechen und in Maßnahmen anzugehen, um eben diesen Frauen zu sagen, ihr könnt nicht mit dieser Verallgemeinerung vorgehen und so tun, als würden normale Feministinnen sich nicht um diese Form der Gewalt kümmern, damit man eben gleichzeitig sagen kann, ich als Feministin gehe entschieden gegen jede Form der Gewalt vor, ganz egal, woher sie kommt und wo auf der Welt sie stattfindet. Aber das heißt eben auch, den eigenen Sexismus und die eigene sexuelle Gewalt mitzubenennen und nicht so zu tun, als wäre sie das Problem von Migranten.
Wir sind jetzt schon fast dabei, wie wir damit umgehen. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen dabei bleiben, wie sich das Phänomen zeigt, also diese einzelnen Gruppen. Ich hatte ja gerade gesagt, radikal feminin ist eine weitere Facebook-Gruppe. Dahinter steht die identitäre Bewegung, Martin Sellner. Frau Röpke, wer sind die Identitären?
Ich wollte prinzipiell auch erstmal sagen, also es ist genau das Ziel, was sie erreichen wollen, dass wir uns über ihre Inhalte, die sie einfach in den Raum werfen, unterhalten, dass wir uns darauf einlassen und sie damit in Verbindung gebracht werden. Also wir müssen erstmal sehen, dass diese Gruppierung, das sind 2 oder 3 Frauen jeweils, diese identitäre Bewegung ist eine reine Männerbastion. Frauen sind Eyecatcher, Frauen tragen die Politik mit, spielen aber als Aktivistin keine Rolle. Das heißt, diese Videos, diese Blogs, radikal feminin, 120 Dezibel, sind Inszenierung, Teil dieser identitären Bewegung, der Strategie der Männer. Und diese Frauen haben keine eigenen frauenpolitischen Forderungen, die sie stellen. Das heißt, sie sind eigentlich das verlängerte Sprachrohr von Martin Sellner und seinen Strategen der extremen Rechten. Sie sagen, sie sind konservativ, sie wollen einen Gegenentwurf zum modernen Frauenbild haben, aber letztendlich läuft es wieder auf genau dasselbe hinaus, dass sie wirklich diese Mutterrolle propagieren wollen, dass sie sagen wollen, die Frauen müssen gegen den großen Austausch Position beziehen und tatsächlich wieder den Mut haben, gegen die Karrierefrauen anzugehen. Also auch wieder da das wirklich das Bild, was wir schon aus der extremen Rechten, aus der traditionellen Rechten kennen.
Ja. Ja.
Und als solches müssen wir es erstmal darstellen und enttarnen. Wir sollten es nicht sofort inhaltlich darauf anspringen. Ich meine, sie treiben uns in der Diskussion vor sich her. Dabei ist es doch unser eigener Anspruch eigentlich, über diese Probleme, gesellschaftlichen Probleme, wie es schon gesagt wurde, auch zu diskutieren und zu sprechen.
Ja, nur ist es zielführend, jetzt als Feministin zu sagen, dass diese Frauen, so uneinig man mit ihrer Meinung ist, letztlich nur von Männern vorgeschickt werden?
Diese Frauen sind keine Feministinnen. Keine von ihnen will als Feministin benannt werden. Feminismus ist ein Feindbild. Das ist ja nicht mal so, dass Emanzipation gewollt ist.
Ja, aber ich würde an der Stelle, also wenn wir immer wieder betonen, der Feminismus und so weiter, dann ist es doch wichtig, darüber zu sprechen, auch was meinen wir damit. Und ich glaube, es gibt etwas, was ziemlich verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Es gehörte und es gehört auch immer noch zum Teil zu einer möglichen feministischen Position, die durchaus anarchisch, kritisch, liberal bis utopisch links sein kann, zum Beispiel den Bereich Fürsorge, Erziehung, Kümmern, also all das, was wir unter Care diskutieren beispielsweise, ernst zu nehmen, aufzuwerten. Lohn für Hausarbeit war eine urfeministische linke Forderung. Was ich damit sagen will, ist, es wäre auch sehr falsch, so zu tun, als wäre beispielsweise die Betonung der Möglichkeit, nur in Anführungszeichen Hausfrau zu sein oder nur in Anführungszeichen Mutter zu sein, als ob das sozusagen per se schon antifeministisch sei. Das wäre falsch inhaltlich, es wäre falsch historisch und ich glaube, es wäre auch falsch von der Sache her im Moment. Und wenn wir das weiterhin tun und sagen, Feminismus hat genau damit nichts im Sinn, dann geraten wir wirklich auch in ein Problem, dass wir bestimmte Themen und bestimmte auch Lebenswünsche und Formen und Bedürfnisse und Aspekte unserer Existenz geradezu den Rassisten, völkischen, fundamentalistischen Positionen überlassen. Das wäre fatal.
Das hat ja niemand hier gesagt.
Nee,
also es ist nicht gesagt worden, aber wenn tatsächlich diese Frauen 120 Dezibel war oder radikal feminin der Block, wenn sie tatsächlich diese Position innehaben, die Teil der rechten Szene sind. Dazu gehört zum Beispiel ideologisch vor allen Dingen das Recht auf Abtreibung abzulehnen. Dazu gehört wirklich auch diese Position, die Frauen wieder als Volksfrauen, als Mutterfrauen zu sehen. Dazu gehört auf jeden Fall diese Irrlehre, wie sie das benennen, des Gender Mainstreaming. Dazu gehören diese ganzen Inhalte, für die der Feminismus in den vergangenen Jahrhunderten gekämpft hat. Die spielen für sie keine Rolle. Und als ganz, ganz wichtiger Punkt vielleicht, wo man nochmal ansetzen muss, ist tatsächlich, sie interessieren sich ja nicht für häusliche Gewalt. Sie interessieren sich nicht für die Gewalt in den eigenen Reihen. Sie interessieren sich nicht für männliche Gewalt, fürs Patriarchat. Das wird nicht in Frage gestellt. Im Gegenteil. Sie propagieren Männlichkeit, Wehrhaftigkeit durch Männer.
Ja, und die Frau als selbstbewusste, aber letztlich hörige Gefährtin des Mannes. Also genauso wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Röpke, das ist ein Frauenbild, das wir aus der rechtsextremen Szene auch kennen.
Absolut.
Aber dennoch finde ich, dass die Frau Villa einen zentralen Punkt angesprochen hat, den sie letztens auch in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung ja formuliert hat, wo sie gesagt hat, es gibt einen rechten bis sehr rechten Feminismus, dessen Reiz man nicht unterschätzen sollte. Da gehe es auch noch um eine andere Form der Ich-Stärkung, so etwas wie Heimatliebe, Mutterstolz und Marmelade einkochen.
Der Neo-Biedermeier, wie ich das
genau,
meine.
Für manche sei genau das Feminismus. Und da sind wir dann natürlich auch bei Birgit Kelle, die vorhin hier schon mal Erwähnung fand, die rechtskonservative Journalistin, ist selber Mutter von 4 Kindern, Autorin diverser Bücher, darunter eben Das letzte Muttertier, eine Ansage, auch Gender Gaga oder dieses Dann mach doch die Bluse zu. Und wenn man Frau Kelle hört und liest, und sie tritt ja wirklich verschiedentlich auf, dann sagt sie, sie engagiere sich für einen neuen Feminismus abseits vom Gender Mainstreaming.
Aber
ja, und das verschwimmt dann irgendwie. Also das fließt da auch mit rein in das, was die Medien als rechten Feminismus bezeichnen.
Aber weil sie, glaube ich, wirklich einen wunden Punkt erwischen und weil sie die Frauen bei einer gewissen Überforderung abholen. Wir kämpfen seit Jahrzehnten für die Gleichberechtigung der Frau. Wir kommen, sei es im Parlament, in den Vorständen etc. nicht so weit. Viele sagen, wir wollen aber jetzt gar nicht mehr nur diese Quote Quoten und ob wir gleichberechtigt sind. Wir wollen eigentlich gucken, wie wirkt sich das aufs Leben aus. Man hat das Ergebnis, dass viele Akademikerinnen überhaupt nicht mehr Kind, Karriere, Familie schaffen, sondern sich für eines entscheiden müssen. Das heißt, diese Frauen sagen, eigentlich stellen wir uns auf die Seite dieser von diesem Wirtschaftssystem ausgebeuteten Frauen, bieten ihr einen letztlich sozialen Schutz und ein Auffangnest. Und genau deswegen finde ich es gefährlich zu sagen, das sind nicht feministische Forderungen, weil sie durchaus die Nöte mancher Frauen wahrnehmen, genau, oder eben migrantische Frauen, die auch öfters, sagen wir, alleinerziehende Mütter sind etc. Und das dann immer abzutun und zu sagen, das ist nicht Feminismus. Für mich ist ein Grund, warum dieser, sagen wir mal, alte Feminismus, dem wir einerseits sehr dankbar sind und der viel durchgesetzt hat, aber für meine Generation oft nicht funktioniert hat, war, dass er rigoros daherkam. Manche haben mir erzählt, dass man teilweise auch angefeindet wurde, wenn man sich früher mal hübsch machen wollte, weil es hieß, man wolle dem Mann gefallen. Das heißt, für meine Generation war das, wie kreiere ich eine Parallelität, dass ich eben Lippenstift, hohe Schuhe, das war auch in den USA ein Thema, kann ich einen Lipstick-Feminismus haben, ne?
Und oh, jetzt haben Sie aber so wahnsinnig viel auf einmal gepackt. Also ich wollte noch mal einhaken. Dieser erste Punkt, das Thema nämlich Gleichstellung, Emanzipation, wesentlich über Erwerbsarbeit. Das ist nicht die einzige feministische Form gewesen der letzten Jahrzehnte, aber die erfolgreichste, die anschlussfähigste, die weithin sichtbarste und die politisch relevanteste. Ich will betonen, es war nicht die einzigste. Es ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es auch feministische Strömungen, die andere Wege der Gleichberechtigung oder der Freiheit von Frauen und Männern propagieren. Aber dieser, der sich sozusagen klar ausgesprochen mit einer kapitalistischen Logik am besten verträgt, ein liberaler Feminismus, war ganz wesentlich erfolgreich, wie weit oder wenig auch immer, da haben Sie völlig recht, vielleicht nicht weit genug, aber jedenfalls die Form der Anerkennung, der Gleichberechtigung, der Inklusion ist die Erwerbstätigkeit. Das führt, genau wie Sie gerade beschrieben haben, dazu, dass es vor allem Frauen sehr zerreißt, sehr überlastet, dass es überall knirscht und dass letztlich alle Menschen daran gehindert werden, einen wichtigen Teil des Lebens zu verwirklichen, nämlich Care nennen wir das, also Fürsorge, sich kümmern um das Haustier, um die kranke Mutter, um das Kind, um die Schwester, um die Nachbarn, die Freundin, wer auch immer. Und diese Problematik, dass das immer weniger möglich ist, das ist genau da, wo eine Birgit Kelle oder auch andere oder das AfD-Programm teilweise sozusagen ansetzt und Menschen dort abholt, genau wie Sie gesagt haben, und ihnen verspricht, sie sozusagen gerade die Frauen zu beschützen vor diesen Härten, vor diesen Zumutungen und ihnen anderes auch im Sinne einer Anerkennung als Mutter, als Hausfrau und so weiter anzubieten. Und ich glaube, das ist erstmal, kann man das ja erstmal festhalten. Ich will nur dem gegenüber betonen, es hat nicht viel damit zu tun, dass der Feminismus bislang so rigoros war oder nicht. Aber der Punkt bleibt, es gibt dieses Angebot seitens eben dieser Position, AfD, Birgit Kelle und so weiter. Und das Problem ist, sie machen diese Angebote eben vor allem nur bestimmten Frauen gegenüber, eben nicht den Migrantinnen, nicht Frauen, die sich insgesamt frei verwirklichen wollen, sondern nur den eigenen, immer auf die Wir-Gruppe bezogen, immer unsere Frauen, es geht um uns, ja, gegenüber den anderen.
Aber ich habe den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Punkt sind dann eigentlich Sie und Frau Marinic einer Meinung, nämlich dahingehend, dass Sie das beide auch als Feminismus bezeichnen.
Naja, ich würde es als ein frauenpolitisches Anliegen betrachten und gleichzeitig nicht, also sozusagen frühere Feminismen so krass verantwortlich dafür machen.
Aber ich finde, eine wichtige Frage ist auch, müssen wir uns nicht vielleicht auch vorsehen, tatsächlich mit zu viel Überheblichkeit auf diese Frauen runterzublicken, die die Bücher der rechtskonservativen Autorin Birgit Kelle lesen und gut finden? Frau Röpke, was meinen Sie?
Ich würde an die Fragestellung ganz anders herangehen. Ich würde wirklich erstmal schauen, wer sind die Protagonisten und was haben die für ein Weltbild, welche Ideologie steckt dahinter? Und ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang mit Feminismus. Also wir haben 2007 einmal dieses Phänomen gehabt, dass der Mädelring aus Thüringen diesen Begriff aufgebracht haben. Die Mädelkameradschaft von Tor Berlin, einer äußerst autonomen nationalistischen Gruppierung, hat kurzzeitig 2004, 2005 mit dem nationalen Feminismus gearbeitet. Ansonsten würde ich wirklich hinterfragen, wer sind das? Wer ist Birgit Kelle? Wer sind die wenigen Frauen in der AfD? Wie ist das Frauenbild in der neuen Rechten und das Frauenbild in der extremen Rechten? Also tatsächlich stoßen wir doch immer wieder auf dasselbe Phänomen, dass die Ziele der Emanzipation und des Feminismus abgelehnt werden. Ich glaube, dass wir da in Gefahr laufen, diesen wirklich wichtigen Begriff aufzuweichen.
Das würde ich nicht so sehen, im Gegenteil. Ich glaube, dass man sehr genau schauen muss, was der alte Feminismus aus meiner Sicht zu wenig an Diversität mitgenommen hat. Wir kamen aus einer Situation, 1977 brauchte ich die Unterschrift meines Mannes, um zu arbeiten. 2004 war die erste Frau im DAX-Vorstand. Das heißt, es gab natürlich eine Zeit und Umstände, wo man progressiv gegen vieles gehen musste. Dass aber Feminismus jetzt heißen soll, dass alle Frauen letztlich nur dann Feministinnen sind, wenn sie diesen Weg gehen, halte ich auch für schwierig. Ich würde ihn diesen Frauen aus einem Grund absprechen. Der Feminismus ist, obwohl Frauen keine Minderheit sind, eine Minderheitenbewegung. Und Minderheitenbewegungen kämpfen für Rechte von Menschen und haben etwas Grundsolidarisches weltweit. Und insofern steht der Feminismus aus meiner Sicht in einer Tradition von Bürgerrechtskämpfen. Und diese Frauen stehen ja erstmal in der Tradition von Nationalismus. Und diese exklusiven sexismuskritischen Narrative, die haben sie eben da, aber auch wieder, um den Nationalismus zu stärken. Aus diesem Grund würde ich durchaus sagen, sind sie nicht feministisch. Was aber nicht heißt, dass sie Fragen stellen, die wir uns auch als Feministinnen stellen müssen. Und was auch für mich nicht heißt, dass ich diesen Frauen abspreche, einen eigenen Kopf zu haben und sich nicht nur in die erste Reihe schicken zu lassen, sondern mit heftiger Kraft und auch mit Machtinstrumenten sich die erste Reihe erobert zu haben, wie zum Beispiel Frauke Petri, Alice Weidel etc. Diese Frauen sprechen die Sprache der Macht, so wie wir gewohnt waren, dass Männer sie sprechen. Und auch das war eigentlich eine klassische feministische Forderung, dass wir lernen, uns die Öffentlichkeit zu erobern.
Sie hören das SWR2-Forum heute zum Thema zwischen Mutterstolz und Fremdenhass. Gibt es einen neuen rechten Feminismus? Also wir haben ja jetzt gemerkt, das ist ein breites Spektrum, über das wir reden, worüber wir bislang noch nicht detailliert gesprochen haben, ist die AfD, die Partei Alternative für Deutschland. Was ist mit den Frauen in der AfD? Haben Sie ein Frauenbild, was zum Nationalismus passt? Was würden Sie sagen, Frau Röttger?
Auf jeden Fall. Also erstmal, wenn man die AfD selber anschaut, sieht man ja, die Frauen sind völlig unterrepräsentiert. Die Frauen an der Spitze, das ist eine Handvoll Frauen, aber es gibt auch keine frauenpolitischen Forderungen. Das kann man nur betonen. Und das ähnelt auch wieder tatsächlich dem Phänomen in der extremen rechten Szene. Es gibt zum Beispiel keine Debatten über häusliche Gewalt, keine Debatten über Sexualisierung ansonsten oder Benachteiligung von Frauen. Es sind immer wirklich nationalisierte Debatten, immer Debatten, die tatsächlich dazu beitragen oder Frauen, die dazu beitragen, in Initiativen entweder für christliche fundamentale Werte zu werben, das heißt ganz stark bei der Demo für alle, Beatrice von Storch mit auf der Straße, tatsächlich gegen das Recht auf Abtreibung, gegen das Feindbild 68er, die antiliberale Gesellschaft, ganz klare Feindbilder auch der AfD, genauso wie in der extremen Rechten. Und tatsächlich sehe ich nicht diesen Anspruch der Frauen, also oder ich sehe nicht, dass die Frauen wirklich mit Feminismus in Zusammenhang gebracht werden müssen. Ich glaube natürlich, der Kritikpunkt ist, wir müssen selber definieren. Wir als offene Zivilgesellschaft müssen sagen, was verstehen wir darunter, für welche Werte kämpfen wir, für welche Werte setzen wir uns ein. Aber wir sollten uns diese Diskussionsbereitschaft nicht von ihnen diktieren lassen. Das wollte ich vorhin auch nur betonen.
Aber selbst wenn die AfD Frauen sich nicht als feministisch selber bezeichnen, für sich in Anspruch nehmen, dass sie Frauenrechte vertreten, das tun sie, glaube ich, schon. Und Frau Marinitsch, Sie haben vor kurzem hier im Programm bei uns gesagt auf SWR 2, Sie hätten nichts dagegen, wenn Rechte sich für Frauenrechte einsetzen. Ist es wirklich so, dass es der AfD nur um eine Instrumentalisierung von feministischen Anliegen für Rassismus geht und nicht tatsächlich auch um Frauenrechte, wenn auch national gedacht?
Wenn sozusagen aus diesen Reihen das Frauenthema thematisiert wird, dann ist es doch andererseits auch wieder Anlass, um einerseits über die Frauen zu sprechen und andererseits über deren auch sehr einfache Erklärungsmuster zu sprechen. Dass es sozusagen immer die Kulturalisierung des Patriarchats ist, aber eben nicht das Ansprechen des Patriarchats in den eigenen Reihen. Wenn man sich daran erinnert, wie Frauke Petri abserviert wurde, wo war da irgendeine Form der weiblichen Solidarität? Wenn man sich ansieht, wie sie jeden Kriminellen oder sexistischen, egal welchen Vorfall, instrumentalisieren, um mit Stereotypen zu arbeiten und auch sozusagen die Stimmung in diesem Land aufzuhetzen. Sie sind Menschenfängerinnen. Und wenn es sie gibt, dann möchte ich auch diesen Dialog führen und möchte sagen, okay, an welchen Punkten holen sie Frauen ab und an welchen nicht.
Und wie sieht das Frauenbild aus, das da propagiert wird?
Also man weiß ja sozusagen interessanterweise mehr über die Männer, die schlecht sind, als über die Frauen und wo sie hin sollen. Und das ist natürlich auch eine Schwäche dieses ganzen Diskurses. Und auch eine Frau Kelle, die dann die ganze Zeit dieses Mutterschaft und Muttertier etc. propagiert, ist selbst eine Frau, die, würde ich sagen, emanzipiert, in die Talkshows geht, reist, ihre Kinder wohl alleine lässt und ihr Mann vielleicht aufpasst etc. Das heißt, das Frauenbild, einerseits das, dass sie selbst leben, ist eigentlich ein durchaus emanzipiertes Frauenbild. Nur wickeln sie andere Frauen in diese Bedürftigkeit nach vielleicht einem anderen Schutzraum in Zeiten dieses harten Wettbewerbs ein. Und indem sie sie in diesem Verständnis einwickeln, packen sie sie gleichzeitig auch in, sagen wir mal, nationalistische, rassistische etc. Themen. Und das finde ich gefährlich. Und deswegen muss man auch gucken, wo finden sie einen Punkt, der das reale Leben vieler Frauen anspricht. Warum lesen sie diese Bücher? Warum beklatschen sie diese Frau? Und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Frauen in ihren Anliegen auch von klassischen Feministinnen oder von eben nur Feministinnen an sich abgeholt werden?
Also man muss auch da ja, glaube ich, differenzieren. Wenn man sich beispielsweise das AfD-Programm anschaut, ist es auffällig, im Vergleich zu allen anderen Parteien gibt es weder eine Rubrik, ein Kapitel, ein Stichwort, das Frau oder Geschlecht heißt, sondern es gibt Familie und Kinder. Und darin ist von Frauen die Rede. Und das ist schon ein wichtiger, ein substanzieller Hinweis. Frauen sind im Wesentlichen Mütter. Das ist das Bild aus dem 19. Jahrhundert, was bis heute nachwirkt, nämlich dass Weiblichkeit sich wesentlich in Mutterschaft eigentlich verwirklicht. Weiblichkeit sitzt gewissermaßen in der Gebärmutter. Die Wirklichkeit heute und auch im 19. Jahrhundert war und ist jedoch eine, die das sprengt. Diese vielschichtige Wirklichkeit von Frauenleben im Plural, von Weiblichkeiten, die einerseits sehr vielfältig sind, andererseits aber immer noch sehr wirkmächtig darüber entscheiden oder mit beeinflussen, wer welche Chancen im Leben hat. Diese vielschichtige Wirklichkeit will die AfD schlicht nicht zur Kenntnis nehmen. Das ist völlig an der Wirklichkeit vorbei und, wenn man so will, traditionell. Es beschäftigt sich gar nicht damit, es nimmt überhaupt nicht ernst, dass die heutige hier und jetzt Wirklichkeit von Frauen eine sehr plurale, eine sehr vielschichtige ist und dass das auch eine Errungenschaft ist, eine Freiheit, ein Freiheitsgewinn für viele Frauen und für viele Männer.
Aber das Fehlen des Pluralen ist ja ein Grundproblem des ganzen politischen Ansatzes, der auch weit über die Frauenfrage hinausgeht. Es gibt auch nicht plurale Einwanderung. Also Pluralität, überhaupt Vielfalt, ist ja deswegen schwierig, weil sie sehr wenig von Diskurs, Demokratie und Aushandeln halten. Es ist ja ein Siegeszug einer Ideologie und eben nicht die Suche nach einem Konsens. Insofern stimmt das natürlich, die Analyse für die Frau, aber es ist eine Schwäche des ganzen autoritären politischen Ansatzes, den rechte Parteien fahren.
So ist es. Würde ich unbedingt zustimmen. Ich wollte nur darauf hinweisen, wenn wir beispielsweise bei der AfD bleiben, sieht man genau diese, wie Frau Rippe sagt, autoritäre, fundamentalistische, sozusagen politische Ideologie, die sagt, es gibt eins, es gibt so und eigentlich ist Frau sein so und eigentlich ist das Volk so und da gibt es keinen Platz für Pluralität, für Diskurs, für Aushandlung, für die Anerkennung von komplexer und selbstgemachter, vielgestaltiger Wirklichkeit und das sieht man eben auch daran, dass überhaupt das Thema Geschlecht als solches fehlt und es nur eine funktionale Unterordnung ist zu dem sehr großen tatsächlichen Punkt Familie und Kinder in dem Parteiprogramm beispielsweise.
Ich möchte da gerne nochmal anknüpfen. Also Stichwort, die Wirklichkeit ist plural. Wir haben auch gehört, Feminismus ist plural. Aber dennoch ist ja die Frage, wie kommt es, dass in unterschiedlichen rechten Bewegungen jetzt dieses vermeintliche Eintreten für Frauenrechte oder so. Wir haben auch in unserer bisherigen Diskussion den Rassismus als elementaren Bestandteil der Weltanschauung rechter Feministinnen identifiziert, ob man sie jetzt so nennt oder nicht. Das bringt mich nochmal dazu, zurückzublicken auf die Ereignisse der Silvesternacht 2015. Waren diese Ereignisse, also die sexuellen Übergriffe auf Frauen durch Gruppen junger Männer, vornehmlich aus dem nordafrikanischen und arabischen Raum, die Zäsur und damit der Ausgangspunkt der Bewegung, die wir da jetzt beobachten in unterschiedlichen rechten Gruppierungen?
Ich würde sagen, man muss beachten, dass die Rechten tatsächlich seit 2013 ein Medium haben, das sind die sozialen Netzwerke. Sie haben noch nie in der Geschichte über solch ein Medium verfügt. Und gerade Köln, die Silvesternacht, Das war eine mediale Zäsur für die Rechten. Tatsächlich sind Frauen sehr früh aufgesprungen. Sie haben das sofort thematisiert. Der Ring Nationaler Frauen mit Bastionen in Rheinland-Pfalz, also die NPD-Frauenorganisation. Das hat sofort aus diesen Kreisen heraus die Runde gemacht. Aber das ist das neue Medium. Die AfD ist die am stärksten gelikedste Partei bei Facebook. Das muss man wissen. Und das haben wir auch lange Zeit viel zu lange unterschätzt. Und Frauen, gerade Frauen, sind ganz, ganz stark vertreten als Administratorin in den letzten Jahren auch bei den Anti-Asyl-Initiativen. Also das nochmal vorweggeschickt, das ist auch eines der Phänomene, dass Frauen tatsächlich auch sehr, sehr stark da das Ganze mit thematisiert haben und das Ganze auch aufgegriffen haben.
Ja, Frau Marinitsch, wäre das, was heute unter der Überschrift rechter Feminismus in den Medien diskutiert wird, Ihrer Meinung nach auch ohne Köln, ohne die Ereignisse von Köln denkbar gewesen?
Es wäre sicher nie so lautstark geworden. Sexuelle Nötigung im öffentlichen Raum war vor Köln beispielsweise nicht strafbar. Das heißt, es gab überhaupt kein Bewusstsein dafür, wenn ich eine Frau in ihrer sexuellen Selbstbestimmung außerhalb eines Arbeitsplatzes beispielsweise übergriffig werde, dass dieses eine Straftat sein könnte. Aber wenn ein Migrant das begeht, dann auf einmal sind alle Feministen. Und da ist die große Gefahr, die mangelnde Differenzierung der Darstellung der Herkunftsländer dieser Menschen. Natürlich kommen die in Teilen aus dem Krieg und in Teilen aus unterentwickelten Ländern. Aber wir haben hierzulande ohnehin durch unseren eurozentristischen Blick sehr wenig Kenntnisse über den Rest der Welt, würde ich mal sagen. Und da demaskiert sich dieser rechte Feminismus eigentlich als ein Instrument der Ausländerfeindlichkeit, als ein Instrument der Xenophoben.
Aber sind patriarchale Strukturen in der muslimischen Community in Deutschland nicht tatsächlich ein Problem, mit dem sich auch die Linke vielleicht noch mehr auseinandersetzen muss?
Ich glaube, wir müssen aufpassen, weil wir haben die ganze Zeit von Differenzierung gesprochen und wir laufen Gefahr, uns genau von diesem rechten Feminismus vor sich hertreiben zu lassen, wenn wir auf eine Frage, wie gibt es in muslimischen Gesellschaften nicht patriarchalere Strukturen, pauschal mit Ja antworten.
Ich hatte gefragt, sind patriarchale Strukturen in der muslimischen Community in Deutschland nicht tatsächlich ein Problem und setzt sich die Linke damit ausreichend auseinander bislang?
Ich glaube, dass sich die Linke mit den Problemen befasst, die man sieht. Aber dass sich viele Linke weigern, eben Patriarchat durchzudeklinieren auf nur muslimisch, nur deutsch, nur etc. Wir haben auch unabhängig davon, ob ich jetzt Muslime sage oder nicht, wir haben, ohne die religiöse Zugehörigkeit zu thematisieren, so viele Probleme, wo wir noch nicht von Gleichberechtigung sprechen können zwischen Mann und Frau, dass man eben durch dieses dauernde Thematisieren des muslimischen Patriarchats völlig übersieht, dass sich sehr viele Muslime integriert haben, dass in der zweiten, dritten Generation die Leute eingebürgert sind und ein ganz anderes Männer- wie Frauenbild pflegen als das, was sie vielleicht kennengelernt haben. Und man sagen muss, damals, als diese Einwanderer eingewandert sind, haben die Deutschen kein unbedingt frauenfreundlicheres Bild gehabt, die deutschen Männer. Das heißt, ich glaube, wir überthematisieren teilweise sogar die patriarchalen Strukturen muslimischer Gesellschaften. Es gibt Probleme, ich glaube, sie werden benannt, sie werden auch überbenannt. Und dadurch, dass wir uns fokussieren auf diesen kleinen Prozentsatz von problematischen Strukturen in muslimischen Gesellschaften, die das Patriarchat betreffen, sprechen wir viel zu wenig über die viel mächtigeren gesamtgesellschaftlichen patriarchalen Strukturen in diesem Land, die Frauen am Ende in ihrem Alltag breiter betreffen.
Wir haben jetzt eben über mögliche Versäumnisse der Diskussion über patriarchale Strukturen in der muslimischen Community gesprochen. Wenn wir jetzt nochmal gucken, Versäumnisse hat es die auch gegeben innerhalb des Feminismus. Also ist der deutsche Feminismus ein Stück weit selber schuld, dass sich dieser von den Medien als rechter Feminismus bezeichnete Arm überhaupt gebildet hat?
Ich finde das nicht. Ich würde den Schuh dem Feminismus nicht so gänzlich anziehen. Ich glaube, es ist natürlich immer die Frage, was haben bestimmte Strömungen selber dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist. Und pauschal da zu sagen, nein, damit hat es nichts zu tun, verweigert sich auch der Debatte.
Mir wäre wirklich wichtig, dass man eigene Themen setzt. Und für mich ist das als Journalistin natürlich ganz, ganz wichtig, dass man bei dieser Argumentation, bei diesem Aufschrei, wie jetzt von 120 Dezibel, dass man wirklich hinter die Kulissen schaut, dass man recherchiert, dass man investigativ hinschaut, was steckt wirklich dahinter. Ich glaube tatsächlich, dass gerade dieses Männlichkeitsbild, was gerade in breiten Teilen der rechten Szene richtig regelrecht gedrillt und geschult wird, wenn Jack Donovan, wenn Akif Pirinci, wenn diese Männer absolut Kult sind in dieser Szene, also dann habe ich manchmal das Gefühl, dass diese ganze Debatte, die da gesetzt wird von den Frauen, dass tatsächlich damit abgelenkt wird von einem Phänomen, das zeigt, die Männer sollen wieder wehrhaftig sein. Ich denke immer, gut ist auch selber hinter die Kulissen zu schauen und sich nicht immer unbedingt die Themen dann auch diktieren zu lassen.
Da haben Sie sicher recht, ja. In Ihrem aktuellen Jahrbuch Rechte Gewalt schreiben Sie ja auch, die rassistische Mobilisierung im Innern unserer Gesellschaft bedrohe die Demokratie. Und das ist es ja im Prinzip auch. Also diese
absolut
Demokratiegefährdung, die dann, wie Sie es gesagt haben, von diesen Rechten einfach auch nochmal unterstützt wird.
Absolut. Ich denke, sie lenken auch davon ab oder sie versuchen wirklich, uns zu beschäftigen, währenddessen wir vielleicht uns wirklich mehr besinnen sollten auf das, was wir zum Beispiel als Journalisten, als Medien, auch was unsere Aufgabe ist. Also wir haben tatsächlich noch nie einen so starken sozialen Unfrieden gehabt. Wir haben so eine erschreckend hohe Demokratiemüdigkeit und diese rassistische Straßenbewegung war noch nie so groß und so stark und so laut.
Also ja, aber ich möchte es auch ergänzen nochmal um die Bilder der Buchmesse. Also das ist ein wirklich ein Beispiel für das, was Sie gerade sagten. Die Buchmesse war eigentlich ein Ort des ruhigen Austausches, ein Fest der Gedanken und Worte. Und plötzlich geht man dahin und sieht sich YouTube-Videos an, wie ein Mob rechter Männer dort den Leiter der Buchmesse niederschreit. Und dann zu behaupten, man würde mit diesen Menschen nicht reden. Und diese Opferdiskurse, die inszeniert werden. Und ja, auf diesen ganzen Gremien sieht man vor allem Männer, die schreien. Und ja, da ist das Gewaltprinzip, das herrscht. Und ich sehe da noch einen Moment, es verändert sich das Frauenbild derzeit massiv auch im Physischen. Also was im Moment gesucht wird, ist die völlig durchtrainierte Frau. Die Lara Croft ist eben jetzt ein kleiner Wombat, eine Kämpferin. Und da ist für mich auch sozusagen diese neue Glorifizierung des Kämpferischen, dass ja auch immer mehr junge Frauen ins Militär möchten. Wir verändern auch dieses Frauenbild, was einerseits auch mal emanzipatorisch war. Eine Frau könnte alles, aber es ist ein Wiedererstarken überhaupt des Gewalttätigen, der Abwertung von klassisch weiblichen Attributen.
Aber wir damit, wen meinen Sie jetzt?
Die Öffentlichkeit, Entschuldigung. Ja. Also diese Fokussierung auf diese Öffentlichkeit und die Verharmlosung, dass man eben also plötzlich so eine Stimmung auf der Buchmesse akzeptiert als ein neuer Teil des Diskurses. Das ist nicht der Diskurs, den eine demokratische Gesellschaft führen möchte.
Aber das stimmt doch auch so gar nicht. Ich glaube, sehr wenige akzeptieren das unkritisch so, aber es gibt tatsächlich, und ich schließe mich selber ein, eine ziemliche Ratlosigkeit, die Empörung, Wut, aber auch auf Vernunft setzend und differenzierten Dialog suchen will, nämlich angesichts dieser Landnahme völkischer, rassistischer Positionen. Und ich sehe überhaupt nicht, dass man da nicht aufmerksam oder kritisch wäre, aber ich sehe schon, ja, es gibt eine Ratlosigkeit, wie dem zu begegnen ist. Und was mir wirklich fehlt, auch jetzt an die Medien als Wissenschaftlerin und Bürgerin gesprochen, ist auch die Sichtbarmachung dessen, was alles sehr gut läuft. Also wir haben so einen immer Schlimmerismus, ja, und ich verstehe, dass das sozusagen Aufmerksamkeit erzeugt und Klickzahlen, aber gleichzeitig es ist so zerstörerisch, wenn wir sozusagen immer nur in dieser Empörung, in der Skandalisierung, in der Problembeschreibung sind. Aber mir fehlt der Hinweis darauf, dass es weiterhin so viel ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Arbeit gibt, ob mit geflüchteten Menschen im Migrationskontext, dass es so viel Auseinandersetzung um sexualisierte Gewalt, dass es so viele Männer gibt, die nicht dieses soldatisch, heroisch gepanzerte Leben, sondern andere Formen leben und dass man sozusagen all diese anderen Formen, diese Freiheitsgewinne, diesen Pluralismus, so dass man das auch mal wieder stärker auch sichtbar macht. Ich weiß schon, das taugt alles nicht zur Aufmerksamkeitsgenerierung, aber es hat auch sozusagen, wie wir nennen das, performative Kraft. Ja, es erzeugt die Wirklichkeit mit, ein bisschen jedenfalls, wenn die Medien sozusagen sich zur Echokammer dauernd machen, dieser tatsächlich ja vorhandenen rassistischen, völkischen, nationalistischen Positionen.
Ja, das verstehe ich einerseits. Andererseits haben wir ja jetzt gerade in dieser Sendung uns zusammengefunden, weil es da diese Probleme tatsächlich gibt. Und wir sind auch schon bei der Frage, wie umgehen mit diesen Phänomenen. Und da gibt es ja dieses Buch Mit Rechten reden von Daniel Pascal Zorn und Maximilian Steinbeiß.
Und Per Leo.
Genau, und die sagen, jede Ausladung eines rechten Vordenkers aus einer Diskussion sei ein Ausweis von Schwäche für die Rechten. Frau Röpke, Sie hätten heute nicht mitdiskutiert, haben Sie mir gesagt, wenn beispielsweise Birgit Kelle mit am Tisch gesessen hätte, weil Sie sagen, nicht mit ihnen reden, sondern über sie reden. Warum nicht mit ihnen?
Also ich mache das wirklich seit über 20 Jahren zu diesem Thema und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin sehr viel in allen Schulen unterwegs, Volkshochschulen Und auch gerade dann, wenn das Thema auch nicht unbedingt angesagt ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir mit den Menschen über Rechte reden wollen, dann müssen wir auch Grenzen ziehen. Dann müssen wir sagen, es ist heute mal nicht erlaubt, dass Rassisten teilnehmen, weil die Menschen sonst nicht dazukommen, weil sie nicht diskutieren. Gerade in Regionen, in Sachsen, AfD ist stärkste Kraft dort. Was meinen Sie, wie viele Veranstaltungen dort stattfinden können, wo wir noch den Mut haben können zu sagen, heute aber ohne AfD und NPD? Das ist wirklich so, dass ich denke, und da stimme ich Frau Wille auch zu, ich glaube, unsere Werte, unsere Grundsätze, dafür einzustehen und die zu loben und auch die offene Gesellschaft, die engagierten Menschen zu loben, die vielen, vielen, die sich für Opfer einsetzen, für Beratung einsetzen, für Aufklärung einsetzen, das ist unser Job und die zu festigen, diese Netzwerke zu festigen. Und deshalb nehme ich mir einfach auch provokativ, das weiß ich, auch das Recht heraus zu sagen, ich ziehe selber mal Grenzen. Ich möchte wirklich eine Diskussion führen, wo sich die Menschen wohlfühlen, wenn ich eine Buchvorstellung mache, wenn ich eine Diskussion oder wir das Thema irgendwo anreißen und wo sie sich auch sicher fühlen können und wo sie sich auch trauen, über das Thema zu reden. Und das werden sie nicht tun, glauben Sie mir, ich habe da wirklich lange Erfahrung, das werden sie nicht tun, wenn die mitten im Raum sitzen.
Frau Wille, Sie haben ja zu Köln und den Folgen ein Essay veröffentlicht, Unterscheiden und Herrschen, ein Essay zu den ambivalenten Verflechtungen von Rassismus, Sexismus und Feminismus in der Gegenwart. Und da sprechen Sie sich gegen eine Verengung von Debattenräumen aus. Ist das im Prinzip ein ähnliches Plädoyer wie bei Zorn und Steinbeiß?
Also zunächst mal, das ist mit Sabine Haag gemeinsam geschrieben, das habe ich nicht allein geschrieben und wir sprechen uns ja tatsächlich für das sich einlassen in Debatten aus. Was es aber im Einzelnen heißt, das würde ich sehr kontextspezifisch sagen. Ich würde weder pauschal sagen, immer unbedingt mit allen, egal in welcher Form reden, noch würde ich sagen, auf gar keinen Fall niemals, never mit denen, sondern je nach Kontext und vor allem je nach Publikum. Ich habe nicht so viel Erfahrung wie Frau Röpke, jedenfalls von der Zeit her. Ich mache das noch nicht so lange vielleicht, aber schon durchaus intensiv. Und ich nehme eigentlich jede Einladung an. Also ich gehe zu Burschenschaften, ich unterhalte mich mit dem konservativen Aufbruch in der CSU. Ich würde auch mit Frau Kelle diskutieren und so weiter. Aber es käme sehr darauf an, wo und zu welchen Konditionen, in welchem Rahmen. Meine Erfahrung ist nämlich die, dass es tatsächlich, man wird weder Birgit Kelle noch sonst wen überzeugen, das ist mir auch klar und schon gar nicht sozusagen eher hardcore auf Krawall gebürstete Leute, die es ja auch reichlich gibt, eher Männer denn Frauen. Aber es gibt ein Publikum, das mitschaut. Und das ist meine Erfahrung in vielen Diskussionen, etwa in Social Media. Auf Facebook mache ich das durchaus phasenweise sehr intensiv. Zum Teil auch mit den genannten Autoren ja gemeinsam, zum Teil aber auch nicht. Und es gibt ein Publikum, was schon mündig, nachdenklich, kritisch mitschaut und sagt, Mensch, da sind Leute, die lassen sich auf diese Diskussion ein und die schon angewidert sind davon, wenn man beleidigt, diffamiert, angepöbelt wird, wenn es unfair wird. Das ist meine Erfahrung. Ich glaube, das ist letztlich genau das, für mich jedenfalls, was ich tun möchte, nämlich als eine demokratisch, vielleicht liberale, mündige Bürgerin. Ich möchte daran glauben und das ist für mich die einzige Chance, dass es gelingen muss, diesen Diskurs zu führen.
Frau Marinitsch, welche Möglichkeiten sehen Sie gegen die Vereinnahmung feministischer Anliegen durch eindeutig rassistisch motivierte politische Kräfte vorzugehen?
Also ich sehe schon Gesprächsbedarf, aber ich würde nicht pauschal sagen, mit Rechten reden. Und auch auf der Buchmesse, ich finde es gefährlich, wenn die Leute dastehen und sagen, wir finden das nicht gut, aber was kann man machen? Weil genau diese Schwäche am Ende dazu führen kann, dass uns Dinge überrollen. Und ich finde, dieses mit Rechten reden kann eben durchaus dazu führen, dass wir diese rechte neue Mitte schaffen. Die NPD war immer ein Phänomen von rechts außen. Wir haben zum ersten Mal seit der Nachkriegszeit das Phänomen einer wirklich rechten Kraft im Parlament. Und jetzt so zu tun, als könne man hier ganz normal weiter diskutieren, heißt für mich auch wirklich einen Warnschuss zu übersehen und Leuten zu suggerieren, das ist eben eine ganz normale Position in der Mitte. Nein, da sind durchaus radikale und menschenverachtende Positionen, die sich gerade einen Weg zur Mitte bahnen. Und dass ich da mal von meinem Hausrecht Gebrauch mache und sage so nicht, dass wenn ein gewalttätiger Mob auf einer Buchmesse, die ein öffentlicher Raum ist, wo andere gefährdet werden können, unterbinde und sage, wenn ihr hier so redet, so nicht. Ich glaube, dass das wichtig ist als Signal. Und man muss viel früher schon harte Grenzen setzen und sagen, das hier ist unser Demokratieverständnis, das sind die Grundwerte, über die verhandeln wir nicht, denn sie stehen im Grundgesetz. Dazu gehört die Würde eines jeden. Ihr verlangt Respekt für eure Erlebnisse, für eure Geschichte und für eure Würde. Und genauso verlangen wir das als Christen von allen Menschen auch. Und diese Verweichlichung, dass ich jemanden auf der Bühne alles sagen lasse, nur ihm nachher zu sagen, aber so ist das nicht kompatibel mit unserem Grundgesetz. Es heißt trotzdem, diese Menschen zu verstärken, die Aufmerksamkeit, die heute eines der höchsten Güter ist, diesen Menschen zu schenken, mediale Zeit. Ich erlebe auch wieder eine Vermännlichung des Diskurses. Es kommen jetzt Uwe Tellkamp und was weiß ich, deren Thesen gehen in diese Welt und kaum jemand sagt mir, eigentlich haben wir Wichtiges zu bereden, auch im Thema Frauen, denn weltweit gibt es immer noch genug zu tun für Frauen, ohne dass man sich deswegen gegen Migranten einsetzen müsste.
Das war das Schlusswort und das war das SWR2-Forum heute zum Thema zwischen Mutterstolz und Fremdenhass. Gibt es einen neuen rechten Feminismus? Es diskutierten Professor Dr. Paula Irene Villar, Soziologin und Genderforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Jagoda Marinic, Journalistin und Schriftstellerin und Andrea Röpke, Publizistin und Expertin in Sachen Rechtsextremismus in Deutschland. Die Gesprächsleitung hatte Doris Maul.